Wo bleibt der Mensch?
Auf der Suche nach dem Menschlichen in biblischen Texten.
Diskussionen zwischen Tochter
und Vater. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast.
Wo bleibt der Mensch?
Wir sind wieder zurück nach einer längeren Pause und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir über das Thema Noah sprechen und die Sintflut. Ja, aber erklär mir doch mal, wieso gibt es eine solche Geschichte in der Bibel, in der praktisch die ganze Menschheit, die ja eigentlich ein Kapitel zuvor erschaffen wurde, wieder zerstört wird, und wieso muss es so negativ sein?
Die Frage ist, ist es negativ? Natürlich ist es negativ, es sterben viele Menschen. Oder ist es aus Sicht unseres Podcasts auch positiv? Weil die Frage auch ist, wo bleibt der Mensch? Dass genau dieser Frage die Tora nachgeht. Wo bleibt das Menschliche im Mensch? Und ist es vielleicht verloren gegangen? Und welche Antworten können wir auf solche Verluste geben, wenn solche sich ereignen? Ich denke, das ist sicher eine etwas erweiterte Frage zu diesem Thema Noach. Die Geschichte sagt ja, dass 10 Generationen nach der Erschaffung des ersten Menschen die Gesellschaft sich total entfremdet hat. Einerseits vom Göttlichen, aber auch von ihren eigenen Werten in eine absolute egozentrische Gesellschaft sich gewandt hat, die nicht nur den Menschen, sondern auch die Umwelt erfasst hat, sodass irgendwelche Werte oder überhaupt Werte, denen wir heute auch nachleben, in der damaligen Zeit der absolutem Egoismus gewichen sind. Und das ist eigentlich auch die Überlegung, die dann passiert ist. Und das ist die Geschichte von Noach, die wir dann nachher lesen werden.
Was meinst du mit, dass die Menschen von damals Werte von heute gelebt haben, die wir heute leben? Also das habe ich nicht genau verstanden. Was meinst du damit?
Wir sind der Meinung, dass es Menschenrechte gibt in der heutigen Welt. Wir führen eine UNO-Charta. Wir geben Kindern Rechte. Wir versuchen, der Natur Rechte zu geben und die Tiere nicht nur als Sachgegenstände zu betrachten. Wir geben dem Individuum auch einen Wert, jenseits dessen, dass er seiner eigenen Stärke im Sinne eines darwinistischen Brachialverständnisses wert ist. Das sind Werte, der die heutige Gesellschaft auch nachlebt, die aber in der Zeit von Noach offensichtlich, so wie sie bei uns beschrieben wird, nicht mehr da waren.
Ah, du sagst, die waren nicht mehr da. Nicht, dass sie da waren und schlecht waren, sondern die existierten nicht mehr.
Sie wurden verlassen zugunsten einer ausgesprochen egoistischen und materialistischen Weltanschauung.
Und deswegen entschied Gott, ich vernichte euch jetzt alle, ihr seid nicht mehr lernfähig.
Das ist eine gute Frage. Was hat Gott entschieden und wie sieht das die Tora? Die Bibel spricht natürlich im religiösen Kontext. Und natürlich gibt es dann ein Korrigendum. Dieses Korrigendum heißt dann Gott und er macht dann eine Korrektur. Wir können das die Geschichte ist aber nicht ganz im luftleeren Raum. Denn erstens gab es solche Überlegungen nicht nur in der jüdischen Tradition, sondern in vielen anderen antiken Traditionen eines solchen Weltuntergangsszenarios einerseits, und andererseits ist natürlich auch das Bild, das uns hier beschrieben wird, dieses Bild ist sehr Gott-Mensch bezogen. Man kann natürlich auch sagen, bis zu einem gewissen Teil gibt es auch eine Selbstkorrektur, auch wenn man in einer heute etwas dem göttlichen entfremdeteren Welt die Sache anschaut, sagen kann, es gibt eine eigene Korrektur der Natur oder unter den Menschen, wenn gewisse Grenzen nicht mehr eingehalten werden. Aber in der Tora wird uns das jetzt so beschrieben, wie die Tora geschrieben ist. Und die Tora schreibt, dass die Tora sieht erstens ihre Werte, die in der Tora als wichtig angeschaut werden, als die bindenden Werte an. Die haben wir jetzt vorher etwas angesprochen. Und wenn diese Werte nicht mehr zu halten sind, dann muss es eine Korrektur geben. Und das ist eigentlich, was hier bei Noach beschrieben wird.
Ja, aber wie korrigiert man denn so? Also die Korrekturhaltung finde ich problematisch, oder? Also ich kann ja auch nicht, wenn ich ein Kind oder wenn ich eine ganze Gruppe an Kindern habe, die das Gefühl haben, es sei lustig, irgendwie die Regeln zu brechen und sich irgendwie unmoralisch zu halten, die einfach umzubringen, oder? Also da verstehe ich irgendwie nicht genau. Also da gibt es ja dann wie andere Haltungen und der Glaube daran oder das Menschliche, dass man eigentlich an ein lebenslanges Lernen glaubt, also nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, dass man die auch wieder zurückbesinnen kann auf die richtigen Werte, was auch immer diese richtigen Werte dann sind, aber in dem System. Und da frage ich mich halt, was ist das für eine Botschaft, die uns da die Bibel mitgibt, oder? Also ich finde sie sehr hart und bin auch nicht damit einverstanden, dass da überhaupt so eine korrigierende Handlung von einer Autoritätsperson oder so überhaupt zu rechtfertigen ist, wenn etwas passiert. Also das ist eine sehr starke Botschaft, die ich sehr negativ bewerte, wenn man sie als eine korrigierende Handlung verstehen möchte.
Es ist so, dass die Tora selber auch viele Fragen hat bezüglich dieser Massenbestrafung oder diese Vernichtung. Denn sie passt eigentlich nicht in das Konzept der Tora, welches ja als ein Hauptkonzept später die Tshuva, die Rückkehr, die Möglichkeit nach Verbesserung zeigt. Darum ist es umso schwieriger, dieses Thema hier einfach so stehen zu lassen. Deswegen formt der Midrasch die mündliche Überlieferung auch ein Gesamtbild, welches zeigt, dass Noach und diese Geschichte um Noach sich über eine gewisse Zeit entwickelt hat und dass es dennoch nicht zu einer Verbesserung gekommen ist, trotz vielen Warnzeichen. Noach war 600 Jahre alt.
Ja, was waren die Warnzeichen?
Sage ich gerade. Noach war 600 Jahre alt, als das war. Das ist natürlich ein biblisches Alter. Aber er war schon älter. Er hat längere Zeit an dieser Arche Noah gearbeitet. Er hat immer wieder mit seiner Arbeit und mit seinem Sein gewarnt und die Leute zur Umkehr oder zur Rückbesinnung animiert. Es hat aber nur dazu geführt, dass die Leute ihn als Hippie oder ausgeflippt angeschaut haben und seine Situation als totaler Aussteiger gar nicht richtig wahrnehmen wollten und nicht die Werte diskutiert haben. Das hat zum Schluss eigentlich bei, wie die Tora sagt, fehlender Auseinandersetzung mit diesen Wertfragen doch zur Vernichtung geführt.
Okay. Aber ich frage mich, ob wirklich das eine erzieherische Maßnahme symbolisieren will oder ob es vielmehr auch eine Urangst des Menschen symbolisiert, eben vor diesem Untergang, vor dieser Angst, dass irgendwann die ganze Welt vernichtet wird. Die haben wir ja aktuell ja auch, wenn man an die Klimakrise denkt, oder? Und mich erinnert diese Geschichte immer wieder stark daran, dass die Menschheit in ihrer Masse vielleicht eben nicht fähig ist, nachhaltig und achtsam mit der Umwelt und den Mitmenschen letzten Endes umzugehen, weil es so groß und so abstrakt wird, dass man wie den Realitätscheck verliert oder nicht mehr machen kann und dadurch sich eigentlich immer mehr in das reinreitet, was letzten Endes einem selbst zerstört. Und das sehen wir ja heute auch mit der ganzen Globalisierung, mit den Lieferketten, mit den Auswirkungen letzten Endes aufs Klima, dass wir eigentlich auch wiederum auf eine Katastrophe zusteuern und uns eigentlich vielleicht einiges realisieren aber mal schauen, wer dann überlebt, ob jemand überlebt, wie es dann ausgeht. Ich bin da vielleicht eher pessimistisch eingestellt, aber ich meine auch alle diese apokalyptischen Filme, die wir haben und eben, wie du bereits gesagt hast, andere Urkulturen, die schon über dieses Thema geredet haben und ob es nicht viel mehr irgendwie einen psychologischen Aspekt symbolisiert oder eine Urangst des Menschen, weil er eben weiß, dass es das Leben endlich ist und die Welt möglicherweise endlich ist, dass er das in diesen Geschichten versucht zu erzählen und nicht, dass es eine Erziehungsmaßnahme ist. Vielleicht war es früher der richtige Weg, eben dann so zu strafen und die Vernichtung dann anzusteuern, aber ja, also ich sehe es mehr eigentlich als so eine symbolische Geschichte für diese Urangst.
Urangst ist auch die Ursache von Religion. In der Verständnis von Religion in alten Zeiten, und wir können darüber diskutieren, was genau ist Religio, das sich anbinden? Warum wollen wir religieren? Ist Judentum, ist Torah überhaupt eine Religion in diesem Sinne? Oder vielleicht von außen ist sie es und innen sagt sie, nein, ich bin ganz was anderes. Aber gleich, was Sie eigentlich sagen, ob das jetzt eine solche Religion ist oder nicht, ist das Wichtige, dass wir nicht nur eine Angst haben, sondern aus dieser Angst oder in diesem Leben mit dieser Grundangst Werte aufgebaut haben, um dieser Angst zu begegnen. Torah sagt, natürlich hast du auch eine Yirat Elohim, eine Furcht vor Gott. Das wird als ein wichtiger Teil angeschaut, nicht nur die Ahava, nicht nur die Liebe, also es wird beides gezeigt, wie du das vorher gesagt hast. Und es gibt dann eben aufgrund dieser Grundangst, wie du sagst, dann eben diese Werte als Antwort und als Konsequenz dieser Werte dann eine mögliche vernichtende Konsequenz, wenn diese nicht eingehalten werden. Ich denke, das ist der Hintergrund. Natürlich, wir fragen uns jetzt natürlich die Sinnfrage, die wir ja schon mal besprochen haben.
Aber nicht veröffentlicht. Weil sie zu kompliziert ist.
Genau. Das ist die Sache nach dem Sinn. Und die Sache ist so, dass wir sagen, es gibt Werte. Das ist vielleicht dann eine Antwort auf diese Sinnfrage. Aber wenn diese Werte nicht beachtet werden, wenn wir nicht in dieser Welt leben und uns nicht diesen Werten anpassen wollen, wenn wir diese Grundwerte der Natur und des menschlichen Zusammenlebens grundsätzlich dagegen leben, dann ist unsere Zivilisation gefährdet. Ich denke, das ist so. Und das wird eigentlich mit diesen Bildern gezeigt. In der griechischen Geschichte waren natürlich die Götter, die selber nicht ganz so moralisch gelebt haben, aber sie waren dann die, die angegriffen wurden und sie haben dann diese Vernichtung gemacht. In der jüdischen Welt werden eher die moralisch-ethischen Werte, die wir am Anfang besprochen haben, als diese Werte angeschaut, die wir heute auch in der westlichen Welt und vielleicht in der gesamten Welt eigentlich auch als Grundlage des menschlichen Lebens anerkennen, nicht ganz danach leben.
Ja, das öffnet natürlich wieder Diskussionsstoff für Weiteres, oder? Also ja, was sind denn die Werte und wieso sind denn die Werte, die in China gelebt werden, zum Beispiel, wieso führen diese Werte nicht zu einem dramatischen Untergang, weil das ja ganz andere Werte sind, wie wir sie kennen? Ja, und wieso sind jetzt genau diese Werte? Also es ist halt, wie du sagst, vom Menschen dann konstruiert aus dieser Angst vor Gott. Und deswegen existieren jetzt diese Werte. Wenn sie nicht eingehalten werden, dann kommt die Endkonsequenz von Gott. Aber wenn sie eigentlich vom Mensch kreiert ist, wieso greift dann Gott ein, wenn es ihn vielleicht gar nicht gibt?
Ja, das ist die Frage, die du nicht stellen kannst, weil wir sie aus Sicht der Bibel sprechen, wo es als Prämisse einen Gott gibt. Das ist das Bild, das uns dort gezeigt wird. Das andere sind andere Diskussionen. Und ich habe dir gesagt, das Bild wird so beschrieben in diesem Hintergrund. Aber die Grundidee ist auch in einer Welt ohne Gott nachvollziehbar. Und ist in jeder Welt und jeder Gesellschaft ist das eine Grundfrage. Wie weit können wir unsere gesellschaftlichen Werte nicht mehr leben lassen, sodass ohne dass die Gesellschaft und der Mensch zerfällt, oder? Und zerfällt heißt dann unter Umständen eben auch Vernichtung.
Okay, wieso gibt es denn bei uns die Todesstrafe nicht mehr? Das wäre ja die Konsequenz, oder? Was hier gelebt wird, ist dann eine Massenvernichtung jetzt in dem Fall. Aber bei uns war ja früher die Todesstrafe erlaubt, heute ist sie aber nicht mehr erlaubt, weil wir sagen, wir entscheiden nicht darüber, wer stirbt und wer nicht für eine Tat, die er oder sie begeht. Und sind nicht Richter.
Auch die Todesstrafe war in der Schweiz eingeführt im Zweiten Weltkrieg, wo wir in Grenzen der Gesellschaft kamen. Okay? Wo wir gesagt haben, hier werden ganz, ganz grundsätzliche Sachen der Gesellschaft in Gefahr gebracht. Landesverrat oder sowas hat zu doch 6 Todesstrafen, oder mindestens 6, 8 Todesstrafen, die umgesetzt wurden, geführt. Das ist eine Extremlösung. Die Tora will nicht sagen, wir wollen jedes zweite Jahr eine Sintflut haben. Aber wir wollen eigentlich sagen, es gibt eine Konsequenz. Und das ist eigentlich auch ganz modern, oder? Dass wir eigentlich sagen, heute, wenn die Natur schlägt zurück, das ist ein ganz guter Satz, oder? Wenn wir uns nicht kümmern und es uns egal ist und wir das nie nicht wahrnehmen können wollen, dass die Ozeane vergiftet wurden, dass Mikroplastik überall ist jetzt, dass wir mit unserer Zivilisation auch uns nicht wahrnehmbare Teile der Welt beeinflussen, dann wird irgendwann eine Konsequenz kommen. Wie bei Noach, es geht 120 Jahre. Es ist nicht eine Sache, heute und morgen mache ich es. Gott ist auch nicht derjenige, der hier sagt, heute warst du brav, heute warst du nicht brav und du kriegst einen Punkt oder du kriegst eins auf der Tatze. Das ist nicht so. Oder? Mhm. Gott gibt mehr die Leitplanken. Mhm. Was nachher passiert, ist dann irgendwann eine Konsequenz der Sache. Natürlich kannst du sagen, es wird hier ein Regen und schlimme Sachen und Gott hat hier eine ganze Action gemacht, die wunderbar theatralisch dargestellt werden kann. Aber der Midrasch sagt, es war eben nicht ein plötzliches Antwort, oh, ihr seid jetzt nicht brav gewesen, jetzt gebe ich euch einfach aufs Dach, oder? Sondern es war eine Entwicklung.
Das ist ja, ich finde es auch schwierig, weil ich meine, diese Entwicklung könnte auch falsch verstanden werden. Vielleicht war es möglicherweise eine Reform der Werte von damals, die in dieser Gesellschaft stattgefunden hat, aber aus Perspektive von denen, die diese Geschichte erzählen, ist diese Reform schlecht und deswegen muss sie vernichtet werden. Also, wer entscheidet letzten Endes, was moralisch ist und was nicht? Für eine sehr gläubige Person bin ich vielleicht ein Unmensch, weil ich mich nicht an die Regeln der Religion halte. Aber aus ihrer Perspektive und aus meiner Perspektive ist es dafür schlimm, wenn man irgendwie Tiere quält, oder? Also es ist wie, aus welcher Perspektive und wo? Ich finde, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Wer sagt was? Und man könnte es auch wie, also da werden die Leute, die da vernichtet werden, wenn das sehr böse dargestellt wird, nicht hinterfragt, waren die vielleicht auch die ganzen Werte reformieren. Und da kennen wir es auch von der Geschichte, dass oft Leute, die Widerstand geleistet haben und versucht haben, Dinge zu reformieren, auch vernichtet wurden oder ruhiggestellt wurden. Und da muss man auch kritisch bleiben, denke ich. Also klar, wenn es Werte waren, die wirklich, wie es auch beschrieben wird, jetzt um meine Aussage zu relativieren, wenn es wirklich Werte sind, wo man andere Menschen verletzt oder Werte, die ich heutzutage lebe und finde, das sind gute Werte, die soll man, hinter denen soll man stehen. Aber es ist halt trotzdem eine Frage der Perspektive, weil die Bibel argumentiert ja aus sehr religiöser Sicht. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht haben sie ja einfach gelebt, wie die säkuläre Gesellschaft heute lebt. Und aus Sicht der Bibel ist das schlimm. Und deswegen müssen sie vernichtet werden.
Die Hypothese ist natürlich eine interessante Hypothese. Und dazu gibt es 2 gute Antworten. Erstens, die Geschichte wird von denen erzählt, die überlebt haben. Sie schreiben die Geschichte. Ist traurig, aber wahr. Mhm. Das ist Nummer 1. Nummer 2, kann die Bibel das nicht akzeptieren, was du sagst? Darum versucht sie nicht zu sagen, es waren alle säkulär. Sie sagt nicht, dass diese Werte, die vielleicht da gewesen sind, das weiß ich natürlich nicht, dass das Werte gewesen sind, die dann zu der Vernichtung geführt haben. Sondern es wird ganz klar das Hamas, das wird ganz klar dieses sehr vergiftende, gesellschaftsvergiftende Klima angekreidet. Das ist eigentlich das, was die Tora dann auch schreibt. Es steht nicht, weil sie den lieben Gott nicht angebetet haben oder sowas gemacht haben, darum wurden sie vernichtet. Du kannst sagen, vielleicht war es so. Kann sein, dass es so war, das weiß ich nicht. Ich kann das nicht beweisen. Aber es entspricht nicht dem Bild der Tora, welches wir lernen, welches uns auch übergeben wird, dass sie das als Begründung angibt, sondern sie gibt es wirklich an, dass es ein Wertezerfall war. Und ein Wertezerfall, den die Tora natürlich vertritt und der die Gesellschaft heute, auch die, insbesondere die säkuläre Gesellschaft, ebenfalls vertritt. Wir sehen heute egoistische Staaten wie Russland, welches zum Beispiel nicht diese Werte im Moment diesen Werten nicht nachlebt. Und die Staatengesellschaft klar ausdrückt, das ist nicht entsprechend unserem Wertsystem. Wir wollen das eigentlich heute nicht mehr haben, dass irgendeiner kommt und ein Unrecht begibt, ohne dass wir nicht dazu wenigstens Stellung nehmen, auch wenn wir ihn vielleicht noch nicht direkt strafen können, wollen oder müssen. Aber wir sagen, es gibt diese Werte. Ich glaube, das ist richtig, dass wir das machen als Gesellschaft. Das zeigt auch die Größe unserer Gesellschaft, dass eben die Gesellschaft nicht so schlecht ist, wie sie immer dargestellt wird. Sie also doch Werte haben. Wir haben viele Probleme, wir haben auch Werte. Wir stehen für diese Werte auch ein. Und wir stehen auch für Werte der Umwelt ein. Also wir vernichten im Moment in großem Maße, bewusst und unbewusst, aber wir sagen nicht, dass das der Wert ist, dass wir vernichten wollen. Alle würden sagen, wir wollen das eigentlich nicht. Aber, und dann kommt ein großes Aber, und am Schluss machen wir es nicht. Aber wir haben nicht die Gesamtwerten verändert. Das ist eigentlich an vielen Orten, vielleicht sogar in China, nicht ganz der Fall. Auch wenn ich mit China viele Themen habe. Und das ist der Hintergrund der noachidischen Idee. Ich denke, es ist eine sehr schöne Geschichte, weil sie so farbig geschrieben wird. Jedes Kind auf dieser Welt kennt die Arche Noah. Jedes weiß eigentlich aus diesem Bild, Natur, müsste man doch ein bisschen aufpassen. Man müsste, ja, kann das wirklich im Zoo so gut überleben? War diese Zeit für Noah in diesem Jahr, wo er da nur in seinem Boot gefahren ist, hatte er da wirklich nur gute Zeiten? Oder war es auch ein bisschen schwierig? Und wie hat das nachher wieder funktioniert mit der Wiederbevölkerung der Welt? Also kann man wirklich Leute zum Denken anregen, mehr oder weniger, je nachdem, wie viel man will. Aber es ist ein schönes Bild, es ist nicht ein philosophischer Hintergrund, sondern es wird in eine sehr farbige Geschichte geschrieben. Ob die sich je zugetragen hat, das kann ich dir nicht sagen, da gibt es viele Diskussionen.
Ja, das stimmt. Ich habe gestern, da habe ich an dich gedacht, weil ich wusste, weil wir diesen Podcast aufnehmen werden über Noach, da habe ich einen Regenbogen gesehen, gerade über dem Vierwaldstättersee am Abend. Es war sehr, sehr schön. Und auch, ja, es hat mich dann, also ja, ob man ihn letzten Endes schön finden darf oder nicht, je nachdem, wie man die Geschichte auslegt, darüber können wir ein andermal reden, aber ich fand ihn sehr schön und ich habe an dich gedacht.
Das ist eben die Kunst, glaube ich, auch religiösen Denkens im Gegensatz zu einem philosophischen Denken oder auch säkularen Denken, dass die Religion eigentlich versucht, Sachen, Erlebnisse in Farben, nicht gerade so farbig, immer wieder Regenbogen, aber doch in vielen Farben darzustellen. Und dass sie auch diese Erlebnisse, die wir erleben, natürlich immer wieder auch uns in Bildern darstellen lässt. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, finde ich jetzt aus psychologischer Sicht, auch in der religiösen Wahrnehmung, in vielen Religionen, dass eben diese Rituale, diese Darstellungen in Formen und in Bildern bis zu einem gewissen Punkt, wir haben auch ein Bildverbot in der Bibel, aber grundsätzlich, dass wir das immer wieder erleben. Wo immer wir sind, können wir diese Werte wieder in uns aufnehmen. Und das, denke ich, eben auch schön. Und ich denke, wir sind schon bald am Ende unseres Podcasts angelangt und würden sicher gerne dann das nächste Mal über den Regenbogen sprechen. Denn ich finde, der Regenbogen hat ja heute viele Bedeutungen bekommen. Heute war übrigens in Tel Aviv die Pride Parade und darum hat der Regenbogen natürlich unterdessen heute gerade in der Kultur wieder Fragen aufgestellt, mit der die Religion, mit der sich gerade die jüdische Religion stark auseinandersetzen muss und vielleicht auch ihre Ideen dazu hat.
Ja, dann freue ich mich auf die nächste Diskussion, wenn wir über Pride Pride und Religion diskutieren. Das wird bestimmt spannend. Aber ich muss noch kurz meine kritische Meinung, wie immer noch, da auch zum Schluss noch sagen. Auch wenn ich sehr einverstanden bin mit dieser farbenfrohen Ausführung, die du da über Religion gerade gemacht hast, finde ich, gibt es auch farbenfrohe Ideen in nicht-religiösen Gemeinschaften. Und ich glaube, man kann das auch, also ich glaube, Gemeinschaften an sich und Kulturen und oder wenn Menschen zusammenkommen, entstehen Geschichten, entstehen Bilder und ich würde das nicht nur der Religion zusprechen, sondern sie macht es auch und das macht sie gut in dem Sinne, also diesen Teil macht sie gut, aber ich glaube, es gibt da viele andere Bereiche, in denen es gibt und ich würde dafür die Religion nicht verherrlichen. So mein Statement noch zum Schluss.
Okay, dann danken wir euch allen fürs Zuhören und hoffen, dass alle die Message gehört haben, dass wir nicht unbedingt später hören möchten, dass es nochmals eine solche Katastrophe gab, sondern dass wir uns den heutigen Sorgen, Werten und auch Grenzen stellen und diese Werte verteidigen und die Grenzen beachten, die wir auch in unserem Leben immer wieder feststellen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir wünschen euch einen wunderschönen, farbenreichen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr den Podcast gehört habt und haben uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Tschüss!
Tschüss!
Wo bleibt der Mensch? Wo bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch wo? Auf der Suche nach dem Menschlichen in den biblischen Texten. Ein Podcast mit Raphael und Chaya Guggenheim.